Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Bist du jemals in Ungnade gefallen? Es gibt viele verschiedene Arten, in Ungnade zu fallen. Es kann etwas ziemlich Unbedeutendes sein, aber dennoch im Moment schmerzhaft, wie also wenn etwas dir peinlich ist. Ich erinnere mich, als ich noch in der Volksschule war und ich habe meine Hose zerrissen. Es war mir total peinlich. Ich hatte ein wenig das Gefühl, in Ungnade gefallen zu sein. Aber in Ungnade gefallen zu sein könnte noch etwas viel Ernsterem aussehen. Zum Beispiel, wenn jemand einen zutiefst beleidigt. Oder wenn jemand sagt, dass du deiner Familie Schande bringst. Das ist schmerzhaft. Es gibt einen biblischen Begriff für eine tiefe Schande. Und es ist das Wort Schmach. Ich gebe dir ein Beispiel dafür, wie ernst es ist. In Sprüche Kapitel 19, Vers 26 wird das Wort Schmach verwendet. Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein Sohn, der Schande und Schmach bereitet. Doch in Hebräer Kapitel 11 finden wir eine Person, dem irgendeine Art von Schmach anscheinend nichts ausmacht. Einen, der ihn sogar begrüßt. Und merkwürdigerweise erfahren wir, dass die Art von Schmach, die er begrüßt, anstatt eine negative Sache zu sein, in Wirklichkeit ein Zeichen wahren Glaubens ist. Die Person, von der ich spreche, ist Moses. Und wir lesen seine Geschichte, wenigstens ein Teil von seiner Geschichte, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 29. Das ist das Wort Gottes. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten Gott das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er heilt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passach durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Lass uns beten. Vater, danke dir für dein Wort. Hilf uns, es besser zu verstehen. Hilf uns, zu sehen, wie Mose geglaubt hat. Zeig uns in seinem Leben Sachen, die für unser Leben auch uns helfen kann. In Jesu Namen. Amen. Also in letzter Zeit haben wir wieder angefangen, mit Hebräerbrief, im Hebräerbrief zu predigen, und derzeit sind wir im 11. Kapitel von Hebräerbrief. Und dieser Kapitel 11 von Hebräer ist bekannt als das Kapitel des Glaubens. Es präsentiert viele der Hauptfiguren vom ganzen Alten Testament. Einer nach dem anderen wird jede Person erwähnt. Und es gibt eine Sache, die alle diese Leute gemeinsam haben. Und das ist, dass sie alle Menschen des Glaubens sind. Und in dieser Liste der großen Vorbilder des Glaubens steht Moses. Er ist wohl die bekannteste Figur des Alten Testaments. der Autor der ersten fünf Bücher der Bibel, der große Anführer Israels. Er ist derjenige, der die Israeliten beim Auszug, beim Exodus aus der Sklaverei in Ägypten anführte. Er ist derjenige, dem Gott persönlich die zehn Gebote auf dem Sinai-Berg gegeben hat. Es gibt wenige Menschen in der ganzen Geschichte, die so viel Einfluss auf die Welt gehabt haben, wie dieser Mann Moses. Seine Geschichte beginnt aber lange vor dem Auszug aus der Sklaverei. Die Geschichte seines Glaubens beginnt mit seinen gottesfürchtigen Eltern. Schauen wir Vers 23 an. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also Mose wurde in einer dramatischen Phase im Leben Israels geboren, weil der ägyptische Pharao hatte Angst vor der wachsenden jüdischen Bevölkerung. Er fürchtete, dass sie den Ägyptern bald zahlenmäßig überlegen sein würden und dass sie sich erheben und rebellieren würden. Und deshalb befahl er den ägyptischen Hebammen, jeden Sohn, der den Hebräern geboren wurde, zu nehmen und in den Nil zu werfen, zu töten. Und hier in Hebräer 11, 23 heißt es, als Mose geboren wurde, sahen seine Eltern, dass das Kind schön war. Also in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 20, wir lesen von die Worte von Stephanus. Und wir erfahren mehr darüber, was genau das heißt, was damit gemeint ist. Dort heißt es, dass Mose, als er geboren wurde, in Gottes Augen schön war. Buchstäblich, dass er schön für Gott war. Dass Gott ihn für etwas bestimmt hat. Die Eltern von Mose waren gläubige Menschen. Sie glaubten an Gott, den König von allem, der sie und ihren Sohn Mose vor dem bösen König von Ägypten schützen sollte. Sie glaubten und behielten Mose 3 Monate lang zu Hause, wobei sie ihr eigenes Leben riskierten, um das Leben von Moses zu retten. Sie glaubten und legten ihn in einem Korb in den Nil, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn beschützen und für ihn sorgen würde. Und als die Tochter des Pharaos den Korb fand und Mitleid mit dem Baby hatte, glaubte Moses Schwester, sie fragen zu können, ob sie eine Hebräerin zum Stillen des Babys haben wollte. Und diese Hebräerin war natürlich die Mutter von Moses. Moses Eltern hatten den Glauben, ihn aufzuziehen, bis er alt genug war, und dann den Glauben, ihn der Tochter des Pharaos zu geben, im Vertrauen darauf, dass Gott über ihn wachen würde. So lernte Mose, was es bedeutet, zu glauben, zu Füßen seiner gottesfürchtigen Eltern. Also vor ein paar Wochen habe ich über Abraham und Sarah gepredigt, also der Vater und die Mutter des Glaubens. Und wir haben gelesen in dem Text, dass Abraham die Verheißung eines Sohnes und der Geburt einer Nation erhielt, weil seine Frau Sarah Gott glaubte. So steht es in Hebräer Kapitel 11, Vers 11. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie für den für treu achtete, der es verheißen hatte. Also sicher können wir sagen, dass Gott derjenige war, der sein Versprechen hielt. Gott ist derjenige, der Isaak in Sarahs Schoß zusammenschreckte. So steht es auch in Psalm 139, dass das für uns alle stimmt. dass wir alle nicht nur von unserer Mutter und unserem Vater geboren wurden, sondern weil Gott uns im Schoß unserer Mutter zusammengefügt hat. Aber Sarah war Gottes auserwähltes Werkzeug in Abrahams Leben, um ihm zu helfen, den verheißenen Segen zu empfangen. Und in unserem heutigen Text sehen wir etwas ganz Ähnliches. Moses Leben wurde buchstäblich durch den Glauben seiner Eltern gerettet. Seine Eltern glaubten. Sie vertrauten den guten König von Alam angesichts des bösen Königs von Ägypten. Und Moses Leben wurde verschont. Noch einmal, wenn du die Geschichte durchliest, siehst du Gottes Erlösung in jeder Situation. Es brauchte viel mehr als den Glauben von den Eltern von Moses, um Moses Leben zu retten. Gott war derjenige, der den kleinen Korb gelenkt hat, den Moses' Schwester in den Nil legte. Gott brachte ihn direkt zu der Tochter des Pharaos. Er erweichte ihr Herz, um das Baby Moses retten zu wollen. Aber vergessen wir nicht, dass Gott den Glauben von zwei gläubigen Eltern als Instrumente zur Rettung des Lebens von Moses benutzte. Die Wahrheit ist, dass wir auf den Schultern unserer Eltern stehen. Also sicher nicht alle von uns hatten gläubige Eltern, als wir aufwuchsen, aber manche von uns. Heute ist Muttertag. Alles Gute zu unseren Müttern. Wie viele von uns wurden von unseren Müttern gelehrt zu beten und die Heilige Schrift zu lesen? Wie viele von uns wurden von unseren Eltern zu Christus geführt? Wir können dankbar sein, weil die Rolle gläubiger Eltern darf im geistlichen Leben unserer Kinder nicht unterschätzt werden. Aber hier in der Nüsse Divin sehen wir auch eine ganz entscheidende Rolle der ganzen Gemeinde im geistlichen Leben unserer Kinder. Wir sind alle gemeinsam eine große Familie des Glaubens. Und das bedeutet, dass die Kinder von Nüsse Divin in einem sehr echten Sinne alle unsere Kinder sind. Wenn du keine biologischen Kinder hast oder wenn deine Kinder alle erwachsen sind und nicht mehr zu Hause bei dir leben, dann hast du immer noch den unglaublichen Privileg und die Verantwortung, bei der Erziehung der Kinder der Gemeinde zu helfen. Frag dich, wie kann ich Tante oder Onkel, Opa oder Oma, große Bruder oder große Schwester für die Kinder in der Gemeinde sein? Das ist besonders wichtig für Eltern, die keine gläubige Familie haben oder für Eltern, die weg von der Familie sind. Sie sind die Einzige hier in Wien von der Familie. Wir können ihnen helfen. Wir alle haben eine hohe Berufung, die Kinder von Nüsse Divin im Herrn zu erziehen. Und ich ermutige dich, auf die Familien zuzugehen. Ich weiß nicht, wie genau das ausschaut in dieser komischen Zeit, aber geh zu ihnen und frag, wie du helfen kannst. Vielleicht, wie du für die Kinder der Gemeinde beten kannst oder babysitten kannst oder wenn es irgendwann einmal Sonntagsschule wieder gibt, wie du auch unterrichten kannst. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich damit sage. Moses Glaubensleben begann damit, dass er den Glauben zu den Füßen seiner Eltern lernte. Aber seine Geschichte des Glaubens geht weiter. Schauen wir Vers 24 an. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Also mit anderen Worten, Mose identifizierte sich mit den Kindern Israels, nicht mit den Kindern Ägyptens. Er wollte eher als hebräischer Sklave, denn als Enkel des Pharaos betrachtet werden. Er hat alles gegeben dafür. Und dann in Vers 26 diese erstaunlichen Worte. Da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Hier ist wieder dieses Wort Schmach oder Schande. Mose hatte alle Reichtümer, die das Leben bieten konnte. Er hatte die beste Erziehung, die es damals gab, und wuchs im Haushalt des Pharaos selbst auf. Und er hielt das alles für nichts im Vergleich mit zur Schmach Christi. Also wenn du mit den Schriften des Apostel Paulus kennst, dann klingt das vielleicht für dich bekannt. In Philipper 3 zum Beispiel listete Paulus viele Dinge auf, zu denen die Menschen aufschauen. Dinge, die er in seinem Leben erreicht hatte. Und dann sagte er in Philipper Kapitel 3, Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also Moses, obwohl er ungefähr 1400 Jahre vor Christus gelebt hat, er teilte diese Überzeugung mit Paulus, dass Christus mehr wert ist als alles, was die Welt schätzt. Noch mehr als das war die Schmach Christi, die Schande, die Paulus und Moses als Christen erlitten, mehr wert als Trost, Status und Reichtum. Der britische Pastor und Theologe Donald Guthrie erzählt uns mehr über, was es bedeutet, diese Schmach Christi, denen Moses ausgesetzt war. Er sagt, dass alle Leiden des Volkes Gottes in irgendeiner Weise mit Leiden im Namen des Messias, des vollkommenen Stellvertreters Gottes, verbunden sind. Alles, was Mose erlitt, diente dem Heilsplan Gottes für sein Volk und gipfelte in dem Missbrauch, der auf Christus selbst aufgehäuft wurde und dessen sich der Verfasser in diesem Brief sehr wohl bewusst ist. Mit anderen Worten, wenn Christen leiden, ist es nicht umsonst. Gott kann unser Leiden nützen, um den Menschen um uns herum das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus kennt unser Leiden persönlich. Unser Leiden ist nicht umsonst. Und so können wir lernen, in seinen Leiden, in Christi Leiden, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Hebräer 11 geht weiter, Vers 27. Durch Glauben verließ er, Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passach durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Also Moses war ein Mann des Glaubens. Seine Eltern lehrten ihn furchtlosen Glauben, indem sie ihr Leben riskierten, um ihn zu retten. Moses bewies denselben Glauben, indem er dem unsichtbaren König des Universums vertraute und sich nicht der Furcht vor dem ägyptischen König hingab. Er bewies furchtlosen Glauben, indem er das Volk aus der Sklaverei Ägyptens führte, indem er das Passachfest feierte, bevor der Engel hinübergegangen war, indem er eine riesige Menschenmasse auf dem Weg durch das Rote Meer, durch turmhohe Mauern aus Wasser führten. Mose war ein Mann des Glaubens. Ein Mann, der die Schmach Christi über die Reichtümer Ägyptens begrüßte. Er war ein Mann des Glaubens, der viel zu loben hatte. und wir können viel von ihm lernen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. In einem sehr realen Sinn war Moses ein Mann des Glaubens, weil er keine andere Wahl hatte. Der Glaube an Gott war Moses eigene Hoffnung, einzige Hoffnung. Es gab keinen Plan B für Moses. Moses, der sogenannte Geber des Gesetzes, derjenige, der die 10 Gebote direkt von Gott erhielt, derjenige, der die 2 größten Gebote teilte, liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Moses kannte das Gesetz, vielleicht besser als alle andere. Liebe Gott, liebe andere. Es ist einfach, also einfache 2 Gebote. Dennoch konnte Moses diese 2 einfachen Gebote nicht einhalten. Also wie sehr hat er Gott geliebt? Und wie sehr hat er andere geliebt? Ich sag dir, er hat einen Mann getötet. Er tötete einen Mann in einem Akt der Wut. Er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, also tötete er den Ägypter. Und wir können sagen, ja, also vielleicht gibt es irgendwelche Rechtfertigung dafür. Aber er nahm dennoch das Gesetz in seine eigene Hände. Er ging weit über das Prinzip der Vergeltung, Auge um Auge und Zahn um Zahn hinaus. Aber dies war kein isolierter Ausbruch. Moses war ein Mann mit ernsthaften Wutproblemen. Wir sprechen manchmal, dass wir das Gesetz brechen oder dass Menschen das Gesetz Gottes brechen. Aber Moses hat wortwörtlich die 10 Gebote gebrochen. Als er mit den 2 Tafeln, Steintafeln des Gesetzes in den Händen vom Berg Sinai herunterkam, er sah die Israeliten um ein goldenes Kalb tanzen. Das war ein Götzenbild, das sein eigener Bruder gemacht hatte, nachdem das Volk es gefordert hatte. Im Zorn warf Moses die 2 Steintafeln herunter und zerbrach sie auf den Boden. Er hat das Gesetz Gottes wortwörtlich gebrochen. In Wut. Und als sich die Israeliten später darüber beklagten, dass sie kein Wasser hatten, befahl Gott Moses, das Volk zu einem Felsen zu bringen und dem Felsen zu sagen, zu sprechen, er solle Wasser hervorbringen. Aber Moses nahm wütend einen Stab und schlug 2-mal auf den Felsen und hat dabei die Stimme des Herrn missachtet. Moses, der Mann des Gesetzes, ist also eigentlich ein Mann der Gesetzlosigkeit. Er hatte Probleme, die beiden größten Gebote zu erfüllen: Gott lieben und andere lieben. Moses wurde nicht durch Werke gerettet. Er wurde nicht von Gesetz gerettet. Durch Gesetz gerettet. Er wurde durch den Glauben gerettet, durch Gnade, genau wie alle anderen in Hebräer 11. Deshalb ist Hebräer 11 als das Kapitel des Glaubens bekannt. Oder vielleicht könnten wir sagen, dass es die gestörte Familie des Glaubens ist. Wenn wir tiefer in die Geschichten jedes dieser Charakter in Kapitel 11 eintauchen, werden wir feststellen, dass sie alle verhängnisvolle Fehler haben. Die Bibel ist unter anderem deshalb ein verlässliches historisches Dokument, weil die sogenannten Helden der Bibel alle so verhängnisvoll fehlerhaft sind. Es gibt in der Bibel keinen Versuch der Hagiographie. Was es heißt Hagiographie? Das ist, wenn jemand eine Geschichte erzählt, ohne die bösen Sachen zu erzählen und nur die Leute, eine Person in ihrer Biografie zu idealisieren und ihre Fehler auslassen. wenn jemand die Geschichte beschönigt, sozusagen. Aber das tut die Bibel nicht. Hebräer 11 ist ein Paradebeispiel für die gestörte Familie des Glaubens. Die Liste ist voll von Ehebrechern und Mördern und Betrügern, Menschen, die ihre Frauen ausgetauscht haben, um ihre Haut zu retten, die betrunken in Ohnmacht fallen würden, gleich nachdem Gott sie gerettet hat, Menschen, die zutiefst gestört sind. Menschen, die, wenn sie zu deiner Familie gehörten, Schande über den Familiennamen bringen würden, sogar Schmach. Wie hat Gott, der Herr, die Schmach seines Volkes weggenommen? Wie hat er die Schande seiner gestörten Kinder beseitigt? Er hat das mit seinem Sohn Jesus gemacht. Und Jesus tat das, indem er die Schmach, die Schande auf sich nahm. Er wurde verstoßen und abgelenkt, damit wir angenommen werden. Jahrhunderten bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, gab es einen Prophet namens Jesaja. Und in Kapitel 25 redet Jesaja über den kommenden Messias. Er freut sich auf den kommenden Messias, wie er dem Volk Gottes den Vorwurf nimmt, die Schande auf sich zu nehmen. Lesen wir es, Vers 6 bis 9. Und der Herr Scharen, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuteten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Errettung. Mose war eine große Gestalt im Alten Testament. Aber er konnte seine eigene Schande nicht wegnehmen. Moses brauchte Jesus, den besseren Moses. Moses wurde inmitten eines bösen Erlasses des Pharaos, alle in Ägypten geborenen hebräischen Söhne zu töten, geboren. Und Jesus wurde in Bethlehem geboren und musste wegen eines bösen Erlasses des Herodes, die Erstgeborenen zu töten, nach Ägypten fliehen. Moses wurde als hebräischer Sklave geboren, aber von der Tochter des Königs adoptiert. Aber Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam als Kind einer armen hebräischen Familie auf die Erde. Moses verbrachte 40 Tage auf dem Berg Sinai und empfing das Gesetz in der herrlichen Gegenwart Gottes. Jesus verbrachte 40 Tage damit, in der unfruchtbaren Wüste zu fasten, von Satan versucht zu werden und das Gesetz vollständig zu erfüllen. Moses führte das Volk aus der physischen Sklaverei in Ägypten, aber Jesus kam, um die Menschen aus der geistlichen Sklaverei, der Sünde und der Hölle für ewig zu befreien. Moses schlug zweimal auf den Felsen und Wasser kam heraus, aber Christus war der Fels, der geschlagen wurde und die Quelle des lebendigen Wassers. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 4 sagt uns, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Mose initiierte das Passachfest, indem er das Blut von Lämmern an die Türpfosten sprengte. Aber Jesus war das Passachlamm, das geschlachtet wurde, um uns vom ewigen Tod zum ewigen Leben zu erlösen. Du siehst also, in jedem Fall ist Jesus besser. Er ist der bessere Mose. Er ist die einzige Hoffnung von Moses. Er ist unsere einzige Hoffnung, unsere Schmach zu beseitigen, um den Tod zu verschlingen, um unsere Tränen wegzuwischen und uns in die glorreiche, gestörte Familie des Glaubens aufzunehmen. Lass uns beten. Vater, wir sind sehr dankbar für Jesus, der alles für uns hingegeben hat, der unsere Schmach auf sich genommen hat, der die Ungnade auf sich genommen hat, der uns seine Gnade gegeben hat. Hilf uns zu glauben. In Jesu Namen. Amen.